Jerusalem ungefähr im Jahre 12 nach Christus. Die Juden sind ungefähr in ihrer Jahresmitte angelangt. Gerade findet die große Festwoche im März statt. Fast 100.000 Gäste sind in die Stadt gepilgert, um das Pascha-Fest zu feiern. Es ist das größte der jüdischen Feste und zieht die meisten Besucher an. Dreimal jährlich muss jeder Bewohner Israels zu Fuß zum Tempel nach Jerusalem gehen. Wer weit weg wohnt oder sich die drei Reisen nicht leisten kann, der kommt wenigstens zum Pascha-Fest. Die Pilger ziehen singend und tanzend zum Tempel, wo sie Lämmer mit ungesäuerten Broten und den ersten Feldfrüchten zum Opfer darbringen wollen. Sie erinnern damit an die Befreiung aus der Knechtschaft in Ägypten und an den Frühlingsanfang. Sie finden sich zum großen Pascha-Mahl in Gruppen zusammen und lesen das Buch Exodus, in dem die Auszugsgeschichte zu finden ist. Dabei werden Lichter angezündet und alle sind in festlicher Stimmung. Das Fest ist an den Tagen zuvor gut vorbereitet worden und auch Maria und Josef sind mit ihrem Sohn Jesus aus Nazareth gekommen, um mitzufeiern. Ich lese den Predigttext aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 2, die Verse 41 bis 52. Jedes Jahr zum Passafest zogen seine Eltern nach Jerusalem hinauf. Als Jesus 12 Jahre alt war, nahmen sie auch wieder an dem Fest teil. Nach den Feierlichkeiten machten sie sich auf den Heimweg nach Nazareth, doch Jesus blieb in Jerusalem zurück. Zuerst vermissten ihn seine Eltern nicht, weil sie annahmen, dass er sich bei Freunden unter den anderen Reisenden befand. Doch als er am Abend immer noch nicht erschien, begannen sie bei ihren Verwandten und Freunden nach ihm zu fragen. Da sie ihn nirgends finden konnten, kehrten sie nach Jerusalem zurück, um dort nach ihm zu suchen. Nach 3 Tagen endlich entdeckten sie ihn. Er saß im Tempel inmitten der Lehrer, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die ihn hörten, staunten über sein Verständnis und seine klugen Antworten. Seine Eltern wussten nicht, was sie davon halten sollten. »Kind«, sagte seine Mutter zu ihm, »wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich waren in schrecklicher Sorge. Wir haben dich überall gesucht.« »Warum habt ihr mich gesucht?«, fragte er. »Ihr hättet doch wissen müssen, dass ich im Haus meines Vaters bin.« Doch sie verstanden nicht, was er damit meinte. Daraufhin kehrte er mit ihnen nach Nazareth zurück und war ihnen ein gehorsamer Sohn. Seine Mutter bewahrte all diese Dinge in ihrem Herzen. So wuchs Jesus heran und gewann an Weisheit. Gott liebte ihn, und alle, die ihn kannten, schätzten ihn sehr. In dieser Geschichte aus dem Lukas-Evangelium geht es genauso wenig um eine Jungengeschichte, wie es an Weihnachten um eine Säuglingsgeschichte geht. Jesu Familie erfüllt zuerst einmal schlicht das Gesetz. Jesus ist jetzt 12 Jahre alt, das heißt, als jüdischer junger Mann ist er volljährig und damit gilt auch für ihn das Gesetz des Besuchs der besonderen jüdischen Feste in Jerusalem, so wie das im Gesetz des Mose geschrieben steht. Was wir hier gehört haben, ist die einzige bekannte Notiz über die Zeit der Familie zwischen der Flucht nach Ägypten und Jesu Auftreten als Mann. Nach dem Fest kommt Jesus nicht mit seiner Familie nach Hause. Und erst nach 3 Tagen finden sie ihren Jungen im Tempel. Hier sitzt er in einer der Lehrhallen mitten unter den Lehrern. Dabei betont Lukas, dass Jesus nicht einfach ungehorsam war. Er erzählt diese Geschichte wohl, weil sie Einblick in Jesu Lage gibt, in der er sich zwischen seiner Geburt und dem Beginn seiner eigentlichen Wirksamkeit befindet. In seiner Familie lebt er den schlichten galiläischen Alltag, und er entwickelt sich wie jeder andere Junge in Nazareth. Und doch ist er schon diese ganze Zeit über der eine, der er ist. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam. Und doch kann er nicht ganz verhindern, dass er nicht so ganz in die menschlichen Kleider passt. Er ist ganz Kind, ganz Junge, wahrer Mensch und hat doch nie aufgehört, wahrer Gott zu sein. Dieses Josef und Marias Sohnsein scheint kein in menschliche Kategorien passendes Konzept zu sein. Das zeigt sich eben schon, bevor Jesus als Erwachsener auftritt. Da haben sich Mutter und Sohn endlich glücklich wiedergefunden und dann diese Reaktion. Seine Eltern verstehen ihn nicht. Ist das nicht erstaunlich? Wir erinnern uns noch an Weihnachten. Und seine Eltern hatten die Anbetung der Hirten und der Engel erlebt. Sie haben die Prophezeiungen von Simeon und Hanna im Tempel gehört. Haben sie das alles vergessen? Scheinbar umgibt diese ganze Geschichte ein heiliges Nichtverstehen. Sie verstehen ihn auch später nicht. Genau genommen bis nach Ostern, wo sie endlich erkennen werden, wer er ist. Er nennt den Tempel Eigentum seines Vaters. Und die Reaktion seiner Eltern zeigt, dass diese Bezeichnung nicht allgemein gemeint ist, so dass das wohl auch jeder andere Jude Gott seinen Vater nennen würde. Jesu Eltern wussten ja eigentlich, wer sein Vater war. Maria verlässt den Tempel nicht in völliger Freude, dass sie ihr Kind wieder bei sich hat. Sie ist nachdenklich. Das Wort »Mein Vater« hat ihr ihren Sohn, den sie gerade erst gefunden hatte, wieder weggenommen. Den Eltern ist Jesus verloren gegangen. Der Sohn, der für sie nicht irgendein Sohn war, nicht nur ihre Hoffnung, sondern Israels ganze Hoffnung war in ihm enthalten. Die Angst, mit der sie ihn suchten, enthält die Angst um die große Hoffnung auf den Retter der Menschen. Diese Hoffnung gehört mit Glaube und Liebe zu den göttlichen Tugenden. Sie meint die geduldige und vertrauensvolle Bereitschaft, Erfüllung auf einer anderen Ebene zu erwarten und auf die Quelle unseres Lebens zu vertrauen, die allein in Gott liegt. Die Hoffnung, dass der Messias in unsere privaten Konflikte und unsere leidende Welt kommt, darf nicht verloren gehen. Gott sei Dank haben sie ihn unter Schmerzen gesucht und wiedergefunden. Maria bewahrte alle diese Dinge in ihrem Herzen. Wer ist er denn nun, dieser Jesus? Im zweiten Teil habe ich mich gefragt, was unser Text über den Sohn Gottes aussagt. Ob Jesus von der Stadt Jerusalem beeindruckt war, ob er die jubelnde und psalmsingende Festkarawane genossen hat. Wie war es für ihn, die heilige Stadt zu besuchen? Das alles erfahren wir nicht. Wir können nur annehmen, dass er beeindruckt war und etwas gefunden hat. Schließlich konnte er sich vom Tempel nicht trennen. Hier fühlt er sich zu Hause. Die Lehrer, die über seine Fragen und Antworten staunten, waren die Gesetzeslehrer. Öffentliche Belehrungen waren für die Festpilger in zwangloser Frage- und Antwortform möglich. Alle, die ihn hörten, staunten über sein Verständnis und seine klugen Antworten. Hier ist nicht gemeint, dass die Lehrer ein 12-jähriges Wunderkind bestaunen und ein Genie feiern. So wird es in Legenden verstanden, in denen Jesus übertrieben als Kind dargestellt wird, das die Lehrer im Tempel belehrt. Lukas berichtet aber in einer gewissen Kürze nur, dass Jesus bei den Lehrern war. Er hat ihnen zugehört, sie gefragt und er hat ihnen auch geantwortet. Das Staunen oder Verwundern geht in die gleiche Richtung, wie es schon über die Nachricht der Hirten berichtet wurde. Auch als Simeon sein prophetisches Wort den Eltern sagte, wunderten sie sich. Diese Überraschung wird sich später steigern in Ärger und Entsetzen. Hätten die Lehrer im Tempel in Jesus einen von ihresgleichen, sozusagen einen Brauchbaren, erkannt, dann hätten sie ihn vermutlich vorgemerkt, ihm ein Stipendium angeboten und ihm ein Studium ermöglicht. Aber hier staunen sie nur und lassen ihn mit seinen Eltern wieder gehen. Zuerst war Jesus stumm in unserem Text. Obwohl er in jedem Vers vorkommt, öffnet er erst im 49. Vers den Mund. Hier ist dann auch der Höhepunkt des Textes, die Mitte. In zurückhaltender Weise, in Form einer rhetorischen Frage, bekennt Jesus, wer er ist. Damit bestätigt er durch sein eigenes Bekenntnis das Bekenntnis der Engel, der Hirten und das Annas und Simeons. Scheinbar handelt er doch durch sein Bleiben im Tempel gegen das vierte Gebot. Du sollst Vater und Mutter ehren. Vorher hat er das Gesetz eingehalten. Dass er im Tempel bleibt, zeigt aber etwas anderes. Kein Mensch, auch nicht seine Familie, kann ihn mit Beschlag belegen. Gott allein kann über ihn verfügen. Das sagt er mit seiner verwunderten Frage. Warum habt ihr mich gesucht? Ihr hättet doch wissen müssen, dass ich im Haus meines Vaters bin. Zum ersten Mal nennt Jesus hier Gott seinen Vater. Offenbar steht das im Gegensatz zu dem »Dein Vater« aus dem Mund der Mutter. Zum ersten Mal fühlt und erkennt er sich als Gottes Sohn. Es ist die aufbrechende Ahnung seines einzigartigen Verhältnisses zu Gott. Er fühlt den großen Gegensatz zwischen dem himmlischen und dem irdischen Vater. Er nennt seinen Gott Vater. Im Alten Testament wird Gott nur zweimal als Vater bezeichnet. Entweder in Bezug auf die Schöpfung oder in Bezug auf Israel, den erstgeborenen Sohn, also zur Bezeichnung der Stellung Gottes zu seinem Volk. Aber nirgends wird Gott so Vater genannt, dass der Einzelne, das Gotteskind, zu Gott Vater sagen könnte. Keiner der Männer des alten Bundes hat das je gewagt, Gott seinen persönlichen Vater zu nennen. Er war sich des großen Abstandes zwischen Schöpfer und Geschöpf viel zu sehr bewusst. Diese Anrede wird als hohes Vorrecht des kommenden Messias ausdrücklich hervorgehoben. Woher weiß Jesus, dass er zu Gott Vater sagen darf? Maria war vielleicht weise, von dem Geheimnis seiner wunderbaren Zeugung zu schweigen, ähnlich wie sie es Josef gegenüber getan hatte. Nun musste sie plötzlich erkennen, dass der 12-Jährige das Geheimnis kannte. Vermutlich hat es der Heilige Geist ihm gesagt. Mit dem Erwachen des menschlichen Selbstbewusstseins musste bei Jesus durch den Heiligen Geist ein stilles Ahnen erwachen, dass er in einzigartiger und einmaliger Weise der Sohn Gottes ist. Dieses Bewusstsein wuchs weiter in ihm, als er zu dem Fest nach Jerusalem zog. Dort im Tempel, im Zwiegespräch mit den Lehrern in Israel, bricht es so klar und so mächtig in seinem Bewusstsein auf, dass er es auch wörtlich ausspricht. Wer den verloren gegangenen Jesus suchen will, der darf ihn nicht bei den Menschen suchen. Sie versuchen, immer wieder aus ihm ein Stück von sich selbst zu machen. Viele wollen sich mit Gottes Offenbarung schmücken. Sie wollen ihn besitzen. Dabei gehört er doch alleine Gott. Unser ganz natürlicher Wille, Gottes Wort irgendwie unter die Füße zu bekommen, ihn zu verstehen, um bei Bedarf darauf zurückgreifen zu können, muss sterben. Wir müssen unseren Jesus aufgeben, um den wahren Jesus zu finden. Das ist das Schwert, das durch Marias Seele geht. Und das ist auch für uns, die wir mit Jesus zu tun haben, so schwer verständlich. Dass damit keine Trennung Jesu von uns gemeint ist, keine Trennung von seinen Eltern, das zeigt er damit, dass er mit ihnen nach Hause geht. Er nimmt teil an allen Bedingungen des menschlichen Lebens. Er wächst und er reift allmählich wie wir Menschen. Für sein göttliches Leben braucht er das nicht. Was ist das, was uns an Jesu Unverfügbarkeit so herausfordert? Und zuerst fallen mir unsere Gebete ein, unsere Gespräche mit ihm, in denen wir unsere Beziehung mit ihm leben und ausdrücken. Bittet, so wird euch gegeben. Das hat er doch gesagt. Trotzdem wissen wir, dass das eine Gebet nicht nur gehört, sondern auch erhört wird und sich erfüllt. Ein anderes nicht. Und dabei war es nicht gegen Gottes Willen gerichtet oder hätte irgendjemandem geschadet. Sicherlich habt ihr das auch schon erlebt und ihr habt besonders schmerzhafte Gebete gesprochen, in denen es euch schwer fiel zu sagen, dein Wille geschehe. Sicherlich kennen einige von euch die Geschichte von Adrian Plus, der Besuch. Es wird erzählt, wie Jesus sich in unserer heutigen Zeit zu einem Besuch anmeldet und noch einmal einige Zeit auf Erden verbringt. Natürlich ist die Geschichte fiktiv und man kann sagen, Adrian Plus hat ja auch keine Ahnung, wie Jesus so einen Besuch gestalten würde. Was mich in der Erzählung aber immer wieder berührt hat, ist Folgendes. Der Mann, der die Geschichte erzählt, ist ein frommer Mensch. Er kennt seine Bibel und er plant Jesu Besuch nach bestem Wissen und Gewissen. Und Jesus stößt ihn immer wieder vor den Kopf. Schon gleich am ersten Abend, als ein Gottesdienst zu seiner Begrüßung geplant ist, kommt Jesus viel zu spät. Er war noch in der etwas zwielichtigen Kneipe gegenüber und hat dort mit den Leuten seine Zeit verbracht. Also anstatt wenigstens zuerst mal seine Gläubigen zu treffen. Es werden noch viele andere Begebenheiten erzählt und sicherlich können wir als Leser oder Beobachter sagen, naja klar, das hätte er ja auch gleich wissen können, dass Jesus so reagiert. Also so gut kennen wir ihn schon. Mir hat es aber gezeigt, dass es gut ist, im Alltag zu fragen, was würde Jesus tun? Aber gleichzeitig auch demütig zu sein und zu bekennen, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, warum er an den vielen Brennpunkten der Erde nicht eingreift. Trotzdem sind wir herausgefordert, von ihm zu sprechen, ihn zu bekennen vor den Menschen, denen er heute oft so fremd und so unnötig erscheint. Dafür müssen wir doch etwas von ihm wissen und verstanden haben, um diesen Auftrag ausführen zu können. Vielleicht ist diese Geschichte nach der Weihnachtsgeschichte so wichtig, um uns von dem süßen Jesuskind in der Krippe in den Alltag zurückzuholen. Der Sohn Gottes ist in die Welt gekommen, um der Erlöser zu sein. Das war der Wille seines Vaters, in dessen Haus er sein musste. Dieser Weg der Erlösung, der oft so fremd aussieht. Beim Gang zum Kreuz lässt er sich gebrauchen, zur Versöhnung, zur Vergebung der Schuld. Zwischen dem ersten Wort Vater, das er hier als Zwölfjähriger sagt, Und dem letzten Wort, Vater, welches er am Kreuz als 33-Jähriger sprechen wird, wo er seine Seele in die Hände seines Vaters befiehlt, vom ersten bis zum letzten Wort ist jedes Wunder, jedes Wort, jeder Dank, jede Tat bei Jesus durchatmet und durchpulst von dem einen Verlangen, in dem zu sein, was seines Vaters ist. Wo muss ich sein? Wo musst du sein? Ich glaube, es lohnt sich, diese Frage immer neu zu stellen. Eine Art Standortbestimmung und mich in meinem Leben mit ihm zu hinterfragen. Jesus lebt gehorsam bei seinen Eltern und er tut, was man dort eben tut. Hier war es, wo er jetzt sein musste. Das andere war erst später dran. Und so wächst Jesus heran und gewann an Weisheit. Gott liebte ihn und alle, die ihn kannten, schätzten ihn sehr. Das tun wir, die wir heute Morgen hier sind, auch. Wir hoffen auf seine Erlösung. Wir suchen ihn. Und wir wollen uns der Herausforderung stellen, dass er der Sohn Gottes ist und nicht in unsere Kategorien passt. Und wir wissen, dass er den Willen des Vaters tut und dort sein muss, wo er ist. Auch diese Herausforderung wollen wir im Glauben auf seine Hilfe annehmen. Amen.